ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Jens Riewer.
Guten Abend, ich begrüße Sie zur Tagesschau. Bei den Koalitionsverhandlungen von Union und SPD gehören die Finanzen zu den größten Knackpunkten. Mit Sonderkrediten für die Infrastruktur hat die künftige Bundesregierung neuen Spielraum. Aber wie genau die 500 Milliarden Euro verwendet werden sollen, sorgt noch für Diskussionen. Auch beim Thema Steuern gibt es Differenzen. Morgen gehen die Koalitionsverhandlungen auf Spitzenebene weiter.
Die Koalitionäre ins B streiten noch ums Geld. CSU-Chef Söder verhandelt mit. Zu SPD-Plänen für eine höhere Reichensteuer angesichts großer Haushaltslöcher sagt er im ARD-Bericht aus Berlin nein.
Wir werden über die Steuerpolitik noch diskutieren. Wir werden auch konsolidieren müssen im Haushalt. Und da wird sich entscheiden, wie. Für uns ist auf jeden Fall klar, Steuererhöhungen, wie der Einhalt erfordert, sind völlig ausgeschlossen.
Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Schwesig verhandelt für die SPD. Das mit der Reichensteuer ist für sie offenbar noch nicht vom Tisch.
Beide Seiten, sowohl Union als SPD, wollen gerne die Bürgerinnen und Bürger entlasten. Wir wollen von der SPD eine breite Entlastung für Bürgerinnen und Bürger mit kleinen und mittleren Einkommen, also auch der arbeitenden Mitte. Aber wenn man eine Entlastung will, muss man sagen, wo das Geld herkommt.
Es hakt beim Geld. Union und SPD müssen selbst bei den neuen Schuldenpaketen für Verteidigung und Infrastruktur noch etliches einen. Wohin sollen die Milliarden genau gehen und wie schnell? Sprengen geht fix, bauen dauert lang, meistens. Bei der Rahmetetalbrücke in Nordrhein-Westfalen trafen die Teile nach nur 2 Jahren in der Mitte zusammen, auch dank Rückenwind aus Berlin. Einen generellen Wirtschaftsturbo fordert der Sachverständigenrat.
Was oft lange dauert, sind einerseits die Planungsverfahren und dann die konkreten Ausschreibungen, die Genehmigungen, die es dann dafür braucht, um wirklich Bauvorhaben umzusetzen. Deswegen ist es jetzt ganz wichtig, Deutschlandgeschwindigkeit anzulegen.
Apropos Tempo, morgen verhandeln die Spitzen von Union und SPD weiter. Angesichts vieler ungelöster Probleme scheint aber immer fraglicher, ob, wie anfangs gedacht, der Koalitionsvertrag bis Ostern steht.
Im Erdbebengebiet in Myanmar sind weitere Rettungskräfte aus dem Ausland angekommen. Die Bedingungen sind schwierig. Für die Suche in den Trümmern fehlt schweres Gerät. Die Krankenhäuser sind mit den vielen Verletzten überfordert. Aber auch 2 Tage nach dem Erdbeben gelingt es noch, Menschen aus den eingestürzten Häusern zu retten.
Hallo.
Ein Lebenszeichen unter den Trümmern. Nach 40 Stunden retten Helfer diesen Mann aus einem Hohlraum seines Hauses in Myanmars Hauptstadt Naypyidaw. Doch Erfolgsmeldungen wie diese gibt es nur noch selten. Das ganze Ausmaß der Zerstörung ist auch am 2. Tag nach dem Beben noch unklar. Experten schätzen, die Opferzahl könnte in die Tausende gehen. Dieser Mann steht vor den Trümmern seines Restaurants in Mandalay. Es gibt noch so viele Orte, an denen Retter gebraucht werden. Hier nebenan liegen immer noch die Trümmer der eingestürzten Gebäude. Wir wissen nicht, ob Menschen darunter eingeschlossen sind. Wir benötigen Unterstützung an so vielen Stellen. Am Flughafen ist internationale Hilfe angekommen, auch aus Russland, einem der wenigen Verbündeten des Militärregimes. Im Gepäck Suchhunde, Wasserfilter, Hygieneartikel und Lebensmittel. Unterstützung kommt auch aus asiatischen und europäischen Staaten. Doch der Weg in die Erdbebengebiete ist beschwerlich. Straßen sind zerstört, Brücken eingestürzt, immer wieder kleine Nachbeben.
In einer Situation, wo der Strom ausgefallen ist und die Märkte schwer zu erreichen sind, es ist eine ganz entsetzliche Geschichte für die Leute. Sie sind verängstigt und schlafen auf der Straße.
In Thailand konzentrieren sich die Bergungsteams auf das eingestürzte Hochhaus in Bangkok. Hier konnten die Einsatzkräfte heute nur noch Leichen bergen. Eine Untersuchungskommission soll nun herausfinden, ob es Fehler beim Bau oder beim Genehmigungsverfahren gab.
Unser Korrespondent Florian Barth ist an der Unglücksstelle in Bangkok, wo das Hochhaus eingestürzt ist. Wie ist die aktuelle Situation vor Ort und im benachbarten Myanmar?
Also hier in Bangkok ist die Situation nahezu aussichtslos und bedrückend, vor allem in Momenten, wo die Bagger hinter mir stillstehen. Das sind Momente, wo Rettungsteams nah an diesen Berg aus Schutt herantreten und Tote aus den Trümmern ziehen. Und das vor den Augen von Angehörigen, die hier seit 2 Tagen noch auf ein Wunder gehofft hatten, die aber jetzt die Leichen ihrer Freunde und Verwandten identifizieren müssen und natürlich entsprechend verzweifelt und schockiert sind. In Myanmar ist die Lage noch deutlich verheerender, weil der Bürgerkrieg dazu kommt. Immerhin hat heute eine große Rebellenorganisation einen Waffenstillstand gefordert. Aber es ist natürlich fraglich, ob sich die Militärregierung auch daran hält. Die hat ja schon kurz nach dem Erdbeben weiterhin Angriffe auf Rebellenstützpunkte geflogen. Und insofern bleibt es vor allem für Hilfsorganisationen gefährlich und unübersichtlich. Und das bedeutet auch für die Hilfe, dass sie noch schleppender und später bei den Menschen ankommt, die sie dringend brauchen.
Florian Barth, vielen Dank. US-Präsident Trump hat sich in einem Interview verärgert über Kreml-Chef Putin gezeigt. Dem Sender NBC sagte Trump, er sei stinksauer gewesen, als Putin die Legitimität des ukrainischen Präsidenten Zelensky angezweifelt habe. NBC zitiert Trump wörtlich: "I was very angry and pissed off." Er habe Russland mit Zöllen gedroht, sollte es nicht zu einem Ende des Blutvergießens in der Ukraine kommen. In den nächsten Tagen will Trump mit Putin telefonieren. Gebete inmitten von Ruinen, wie für viele Muslime, endete heute auch für die Palästinenser im Gazastreifen der Fastenmonat Ramadan. Dort versuchen die Menschen, die Traditionen zum Fest des Fastenbrechens zu wahren. Doch die Feiern und Gebete werden überschattet vom Krieg und dem Gedenken an getötete Angehörige.
Ein Morgengebet inmitten von Trümmern und Staub. In Jabalia im Norden des Gazastreifens haben sie sich versammelt, um das Ende des Fastenmonats Ramadan zu feiern, trotz Krieg und Zerstörung. Wir halten das Gebet ab, allen Umständen zum Trotz. Auch wenn wir Märtyrer, Gefangene, Verletzte und Tote haben, das ist ein großer Tag für uns. Für manche ist der Feiertag aber auch ein Tag des Trauerns. Sie ist auf den Friedhof gegangen, um ihres Bruders zu gedenken. Er wurde im Dezember getötet. Für manche Leute mag es ein froher Tag sein, für mich nicht, sagt sie. Aber Gott hat uns das auferlegt. Was sollen wir machen? Israel setzt seine Angriffe auf Ziele im Gazastreifen fort. Das Fest des Fastenbrechens verschafft den Menschen im Gazastreifen keine Zeit zum Durchatmen. Eine erneute Feuerpause ist derzeit nicht absehbar.
Ganz anders die Umstände in Deutschland. Auch hier begehen viele der rund 5,5 Millionen Muslime das Zuckerfest. Es ist für Muslime etwa so bedeutend wie Weihnachten für die Christen. Süße Köstlichkeiten gehören dazu.
Baklava in allen Varianten. Für die syrische Konditorei Davish in Köln ist das Zuckerfest einer der wichtigsten Tage. Ali Mirzas Konditorei ist gut vorbereitet. Vor allem die Auswahl der Nüsse ist wichtig.
Für uns, das ist unterschiedlich. Ja? Manche Länder zum Beispiel, die bevorzugen die Walnuss- oder Cashewkerne oder Pistazien.
Pistazien sind derzeit sehr beliebt und damit teuer geworden. Die Konditorei hat Vorräte angelegt. In der Backstube gibt es viel Handarbeit. Blätterteig in 13 Lagen, der typische Fadenteig oder das Mamulgebäck. Alles muss vorbereitet werden. Viele haben sich schon gestern mit Köstlichkeiten eingedeckt. Nach 30 Tagen Fasten ist das süße Gebäck die wichtigste Speise beim Familienfest.
Der Magen muss sich heute wieder ein bisschen umstellen. Von dem Nichtsessen auf einmal von zu viel Süßem.
Und Hanna Kleeschulte nimmt die große Packung mit für ihre muslimischen und nicht-muslimischen Mitarbeiter im Betrieb.
Ich finde, das ist sehr wertschätzend und zeigt auch eben Anerkennung eben den Mitarbeitern. Die haben auch mit uns Weihnachten gefeiert, deswegen feiern wir jetzt eben auch Zuckerfest mit.
Denn die Gemeinschaft steht im Mittelpunkt des Zuckerfestes und wird bis zu 3 Tage gefeiert.
Und jetzt ein Blick ins Weltall. Von den mehr als 13.000 Satelliten, die dort über unseren Köpfen kreisen, kommt weit mehr als die Hälfte aus den USA. Sie sammeln unverzichtbare Daten, etwa zur Navigation oder Wettervorhersage. Eine solche deutsche Trägerrakete soll Europa künftig den Zugang ins All sichern, auch ohne Hilfe der Amerikaner. Los ging es am Mittag vom Weltraumbahnhof Andøya im Norden Norwegens. Zuvor musste der Start mehrfach wegen schlechten Wetters verschoben werden.
Tagelang hatten sie auf den richtigen Zeitpunkt gewartet. Jetzt passt alles, auch das Wetter. Es ist der erste Start einer deutschen Rakete, die es von Europa aus in die Erdumlaufbahn schaffen soll, um bald kleine Satelliten dorthin zu bringen. Aber die Hoffnung, den Orbit schon im ersten Anlauf zu erreichen, platzt nach etwa 30 Sekunden. Der Test wird abgebrochen. Die 28 Meter lange Spectrum-Rakete stürzt ins Meer. Betreiber ESA Aerospace ist trotzdem zufrieden.
Wir haben Terabytes an Daten, die wir uns jetzt anschauen können. Und das ist letztlich auch das große Ziel des ersten Testfluges gewesen. Liftoff zu erreichen, im besten Fall 30 Sekunden fliegen, dass wir eben eine gute Menge an Daten haben.
Seit 7 Jahren arbeitet das bayerische Unternehmen an der Rakete. Die Europäische Raumfahrtorganisation unterstützt ESA Aerospace, wie auch 2 weitere deutsche Start-ups. Dabei geht es um europäische Wettbewerbsfähigkeit und Autonomie in der Raumfahrt. Es ist gut, dass etwas passiert. Europa ist ins Hintertreffen geraten, wenn es darum geht, aus eigener Kraft Raketen ins All zu schicken. Man muss sich nur die Häufigkeit der Starts ansehen im Vergleich zu den USA und China. Bei ESA Aerospace bauen sie schon an der Rakete für den nächsten Startversuch.
Großer Andrang bei der Leipziger Buchmesse. Seit Donnerstag kamen nach Angaben der Veranstalter insgesamt 296.000 Besucher in die Messehallen. Ein neuer Rekord. Zeitweise musste aufgrund der starken Nachfrage der Ticketverkauf begrenzt werden. Besonders beliebt in diesem Jahr Romane für junge Erwachsene.
Anstehen 1,5 Stunden lang. Nur um am Buchstand von einem ihrer Lieblingsverlage ein bisschen zu stöbern. In Romanen über das Erwachsenwerden und die erste Liebe. Das Genre New Adult.
Es ist schön, dieses unschuldige, süße Mädchen-Liebesgeschichten so. Dass man einfach nach der Arbeit oder nach der Schule abschalten kann. Man liest das Buch weiter, man fühlt sich gut, man geht so ins Bett.
Solche Trends und Momente wie dieser locken auf die Leipziger Buchmesse. Eine Unterschrift vom Lieblingsautoren, hier Sebastian Fitzek.
Wann würde ich halt Fitzek jemals so nah sehen? Ne? Das ist wirklich echt ein unglaubliches Gefühl gewesen.
Deswegen kommt man ja zu dieser Messe. Ne? Und wir haben jetzt alle Leute getroffen, die zu Fitzek wollten. Und das war einfach ein geiles Gespräch. Wir haben ein übelst geiles Feeling gehabt dort in der Schlange. Das hat super Spaß gemacht.
Große Namen bedeuten großen Andrang. Die Messe schafft einen neuen Rekord mit knapp 300.000 Besucherinnen und Besuchern. Und die Hälfte des Publikums ist unter 30.
Vor allem junge Menschen wollen sich respektvoll in Ruhe mit neuen Themen vielleicht vertraut machen. Und das ist für mich persönlich eine unglaublich positive Bilanz. Die macht optimistisch und die lässt uns vielleicht mal Mut schöpfen.
Richard Chamberlain ist tot. Der US-Schauspieler starb an den Folgen eines Schlaganfalls. Weltberühmt wurde er mit dem TV-Vierteiler Die Dornenvögel. Darin spielte er einen Priester, der sich in eine Farmerstochter verliebt. Auch viele andere Rollen zeigten Chamberlain als romantischen Frauenhelden. Mit fast 70 Jahren machte er seine Homosexualität öffentlich. Morgen wäre er 91 Jahre alt geworden. In der Fußball-Bundesliga hat Dortmund zum Abschluss des 27. Spieltages 3:1 gegen Mainz gewonnen. Zuvor gab es wichtige 3 Punkte im Abstiegskampf für Union Berlin. Die Berliner siegten in Freiburg 2:1.
29 Minuten ist es ein Spiel, in dem kaum Höhepunkte zu sehen sind. Und dann geht es Schlag auf Schlag. Freiburg in Rot mit Grifo und seiner genauen Vorarbeit für Lukas Höhler, der nach 14 torlosen Spielen endlich wieder für die Breisgauer trifft. Das 1:0 toll herausgespielt, allerdings wenig Gegenwehr der Gäste aus Berlin. Doch die Unioner haben eine passende Antwort parat. In Form von Kraft und Präzision ist es Rani Khedira, der genau 100 Sekunden später ausgleicht. Keine Chance für Artubulu im Tor. Und so geht es mit 1:1 in die Pause. Nach dem Seitenwechsel ist Berlin das wachere Team. Skarke mit der perfekten Flanke für André Illic, das 2:1. Freiburg in der 48. Minute im kollektiven Tiefschlag. Die Mannschaft von Julian Schuster, zwar mit mehr Ballbesitz, die besseren Chancen hat aber Union Benisch in der Nachspielzeit. Die Berliner gewinnen mit 2:1 und machen einen großen Schritt in Richtung Klassenerhalt.
Und nun die Wettervorhersage für morgen Montag, den 31. März.
In der neuen Woche sorgt steigender Luftdruck langsam für freundlicheres und deutlich wärmeres Wetter. Heute Nacht gibt es vor allem in der Osthälfte Schauer, im Bergland Schnee, an Alpen und Erzgebirge regnet oder schneit es längere Zeit, sonst überwiegend trocken. Morgen vor allem in der Südosthälfte noch viele Wolken und gebietsweise Schauer, an Erzgebirge und Alpen weiterhin häufiger nass. Im Norden und Westen wird es im Laufe des Tages aber freundlicher. Am Oberrhein heute Nacht 6, an den Alpen nur um 0 Grad. Im Osten morgen niedrige einstellige Werte, Richtung Westen dagegen 13 oder 14 Grad. Dienstag im Osten und Südosten noch viele Wolken und an den Alpen etwas Regen oder Schnee, sonst freundlich. In den folgenden Tagen gibt's viel Sonnenschein und mancherorts wird die 20-Grad-Marke überschritten.
In den Tagesthemen um 22.45 Uhr mit Ingo Zamperoni blicken wir nach Myanmar mit der Frage, warum manche Regionen immer noch nicht erreichbar sind. Außerdem zeigen wir Bundesliga-Fußball, wie Dortmund Mainz stoppen konnte. Ich wünsche Ihnen einen angenehmen Abend.